ARD. SWR 2 Wissen.
Wissen Sie noch, wann Sie sich das letzte Mal untergeordnet haben? Einem Vorgesetzten gegenüber oder einer anderen Autorität?
Die erste Spielart von Gehorsam ist dieses ganz Ausdrückliche. Jemand äußert eine befehlsartige Formulierung und die Erwartung ist, dass dem gleich gefolgt wird.
Und wie fühlte es sich an? Fühlten Sie sich gezwungen oder haben Sie es gern getan?
Was wir jetzt von den Videodaten sagen können, ist, dass die Versuchspersonen sich da mehr oder minder irgendwie reingezogen fühlen in diese Handlung.
Ah, verstehe. Sie finden, zu gehorchen fühlt sich manchmal auch gut an.
Die autoritäre Unterwürfigkeit ist eine Disposition, auch nach Führung zu suchen, also auch gehorchen zu wollen und darüber auch die eigene Verantwortung, das eigene Denken vielleicht auch abgeben zu wollen. Das ist was Entlastendes auch.
Gehorsam sein. Warum wir uns unterordnen. Von Beate Krohl.
Gehorsam sein, sich unterordnen. Lange schien ein solches Verhalten wie aus der Zeit gefallen, nicht mehr angesagt. Doch seit einiger Zeit scheint sich der Blick auf den Gehorsam zu ändern. Nicht, dass er ein Comeback feiert, aber viele haben das Gefühl, dass zu viel diskutiert wird und wir mehr Ansage brauchen. Christiane Thomsen ist Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Frankfurt. Ein Fach, in dem viel über den Gehorsam nachgedacht wird.
Letztendlich ist in jeder sozialen Situation, wo wir miteinander handeln wollen, ja notwendig, dass wir uns ein Stück weit dem auch unterwerfen, was jetzt der Sinn der gemeinsamen Handlung ist. Im Schulunterricht kann eben nicht jeder zu jeder Zeit quatschen, dann funktioniert das Ganze nicht. Und natürlich auch vom Straßenverkehr bis zum alltäglichen politischen gemeinsamen Zusammenleben gehört das dazu, eigene Vorstellungen durchaus auch zurückzustellen. Also es ist ein abgestimmtes Handeln und man folgt dem, was die Regel vorgibt.
Gehorsam in Form des Befolgens von Regeln macht uns Menschen handlungsfähig. Meist sind die Situationen, in denen Gehorsam von uns erwartet wird, harmlos. Wie an der roten Ampel halten, eine Überstunde dranhängen oder uns in der Warteschlange anstellen. Manchmal erhalten wir aber auch sinnlose Befehle oder Befehle, die gegen unsere Werte und unser Selbstbild verstoßen oder uns in Gefahr bringen. Wie verhalten wir uns dann? Auf dem Weg zu Sabrina David in Basel. Die Tram rattert Richtung Messe, wo sie ganz in der Nähe wohnt.
Frau David,
hallo.
Schön, dass Sie mich abholen.
Ja, gern geschehen.
Die 35-jährige Schweizerin war 13 Jahre lang Mitglied der Scientology-Sekte. Die Mutter ihrer besten Freundin hatte sie angeworben, als sie mit 15 Jahren in einer Lebenskrise steckte. Die aus den USA stammende internationale Organisation gibt vor, mit ihren scientologischen Kursen und Trainingsmethoden, Zitat, ungenutztes geistiges Potenzial und wahre Fähigkeiten im Menschen freisetzen zu können. Gehorsam und Unterordnung spielen bei den Scientologen eine zentrale Rolle. Was die übergeordneten Scientologen von ihren Untergebenen verlangen, wird gemacht. Und zwar rund um die Uhr, an 7 Tagen der Woche.
Es gibt einen Stundenplan in Scientology. An der ersten Zeit, wo ich Mitarbeiter war, ging der von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Jeden Tag. Und wenn man sich da nicht dran gehalten hat, dann wurdest du angerufen. Und wenn du dich erreicht wurdest, dann ist jemand zu dir rausgefahren, hat dich reingeholt. Oder wenn man zu früh ging abends, nicht bis um 11 blieb, sondern um 10:30 ging, dann hat man das auch kontrolliert.
In Deutschland werden die Scientologen vom Verfassungsschutz überwacht. Zu Recht, wie Sabrina David findet. Den größten Teil ihrer Scientology-Zeit hat sie in Berlin verbracht, wo die Sekte ein repräsentatives Gebäude mit viel Glas und Stahl unterhält. Sabrina David hat den Aufenthalt dort als extrem repressiv erlebt. Jeder bespitzelte jeden. Privatheit gab es nicht. Über die moralische Reinheit der Mitglieder wachten sogenannte Ethikbeauftragte.
In Scientology muss man alles aufschreiben über andere Personen. Wenn man jetzt zum Beispiel gesehen hat, der Peter ging gestern 5 Minuten vorher, bevor er gehen darf, raus. Dann bist du verpflichtet als Mitarbeiter und als Scientologe, das aufzuschreiben. Wenn du das nämlich nicht tust und man findet raus, dass du das gewusst hast, dann droht dir das gleiche Schicksal wie diesem armen Mitarbeiter. Und deswegen wird alles aufgeschrieben und dann wirst du halt reingerufen und dann musst du dich da hinsetzen mit so einem Ethikbeauftragten und dann fragt er so, ja, hier habe ich den Bericht bekommen, was sagst du dazu? Und dann musst du halt auch Stellung dazu nehmen. Und je nachdem, was halt dann da drin steht, kriegst du dann halt eine Handhabung.
Sabrina David musste auch eigene, vermeintliche Fehler aufschreiben und beichten. Mithilfe eines Lügendetektors prüften die Ethikbeauftragten, ob sie auch wirklich alles offengelegt hatte. Selbst wenn sie krank sind, müssen Scientologen gehorchen. Arztbesuche sind unerwünscht. Viele Medikamente sind verboten.
Schmerzmittel, Antibiotikum und das ganze Zeug durfte man nur nehmen, wenn man die Erlaubnis hatte von der Person, die sozusagen dich überwacht, was dein Körper und dein Geist miteinander zu tun haben.
Sabrina David hat in ihrer Scientology-Zeit 2 Weisheitszahn-OPs, eine Nierenbeckenentzündung und etliche Blasenentzündungen ohne Medikamente durchgestanden. Weil sie trotz einer 90-Stunden-Woche fast kein Geld verdiente, aß sie kaum. Als sie ausstieg, wog sie gerade noch 46 Kilogramm. Warum hat sie den menschenverachtenden und krankmachenden Befehlen so lange gehorcht?
Ich war halt die ganzen Jahre überzeugt, dass das, was ich mache, dass ich damit dem Planeten helfe, dass ich zur Klärung des Planeten beitrage, dass die Technologie von Scientology die Menschen befreit. Ja, das habe ich halt geglaubt. Ich ging halt davon aus, dass ich damit den Menschen helfe, sei das jetzt durch persönliche Gespräche oder durch Verkaufen von Büchern oder Rekrutieren von neuen Mitarbeitern. Die Absicht war halt, ja, ich helfe diesen Leuten.
Wer gehorsam ist, sieht darin oft einen Nutzen. Die Scientology-Sekte versprach der 15-jährigen Sabrina David, dass sie die Welt zu einem besseren und friedlichen Ort machen kann, wenn sie sich den Regeln und Befehlen von Scientology beugt. Eine Lüge, wie sie heute weiß. Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokführer, GDL, Klaus Weselski, hat Erfahrungen mit zweifelhaften Autoritäten gemacht. Wasser predigen, Wein saufen nennt er das. Der streitbare Gewerkschafter, der mit seiner harten Verhandlungsführung in Tarifkonflikten mit der Bahn Bahnreisende auf die Palme bringt, ist in der DDR aufgewachsen. Dort hat er auch seine Ausbildung zum Lokführer gemacht. In diesem Beruf war eine SED-Mitgliedschaft eigentlich Pflicht.
Das System war so aufgebaut, dass immer wieder vor die Frage gestellt wurde, Eintritt in die Partei. Ich habe also klare Ansagen gemacht. Ich habe denen mitgeteilt, ich sehe eure Parteisekretäre in Spezialgeschäften einkaufen, kistenweise den Ketchup rausholen aus den Spezialgeschäften und dann im Tauschhandel damit einen Auspuffanlage für den Wartburg organisieren. Und mit den Kernaussagen hat man mich dann in Ruhe gelassen.
Auch gegen den Versuch, ihn zu einem 3-jährigen Militärdienst zu verpflichten, sagt Klaus Weselski, habe er sich aufgelehnt. Zu mehr als 18 Monaten sei er nicht bereit gewesen und hätte auch die angedrohte Strafe in Kauf genommen. Aber die sei, wie er schon geahnt habe, doch nicht gekommen. Per se gegen Gehorsam sei er aber nicht, erklärt er.
Dort, wo es nötig ist, muss er sein. Auch, dass man bei allem, was man tut, dieses auf dem Boden der Rechtslage macht. Wo man auch eine Unterscheidung treffen muss. Ist blinder Gehorsam? Also blinden Gehorsam gibt es bei mir prinzipiell nicht.
Blinder Gehorsam beginnt dort, wo wir Befehlen folgen, die wir sinnlos finden. Oder uns einer Autorität unterordnen, die wir eigentlich für inkompetent halten. Gehorsam als solcher ist aber manchmal unerlässlich. Etwa bei Polizei- oder Rettungseinsätzen oder bei Kampfeinsätzen der Bundeswehr. Befehle auszuführen und sich in einer Einheit unterzuordnen, kann Leben retten. Nils Grigoleit ist Fallschirmjäger und Oberstleutnant bei der Bundeswehr. Er war Zugführer und Kompaniechef, 4-mal im Auslandseinsatz, 3-mal in Afghanistan. Zurzeit ist der 41-jährige Dozent der Fakultät Landstreitkräfte an der Führungsakademie der Bundeswehr. Das Gehorsamsprinzip steht für ihn nicht zur Debatte. Als er vor 20 Jahren in die Bundeswehr eintrat, musste er sich allerdings erstmal daran gewöhnen.
Das ist natürlich am Anfang sehr ungewohnt, weil diese sehr starke hierarchische Ordnung und diese viele Bereiche, wo man Gehorsam leisten muss, das war neu. Aber mit zunehmendem Dienstalter und Erfahrung habe ich halt auch verstanden, dass das einem Zweck folgt. Und Gehorsam viel mit Vertrauen, Orientierung und auch gegenseitigem Respekt zu tun hat.
In der Bundeswehr gibt es so gut wie keine Auszeit vom Gehorsam. Die Soldaten müssen im Gefecht verinnerlicht haben, dass sie ihren Vorgesetzten gehorchen. Wenn der Stress das Gehirn flutet, ist der Gehorsam wie ein Rettungsring. Er hilft, der tief verwurzelten Kampf- und Fluchtreaktion nicht nachzugeben. Die Soldaten trainieren den Gehorsam deshalb vom ersten Kasernentag an. Auf Befehl die Betten machen, in Formation an- und wegtreten, vor Vorgesetzten salutieren. Auf Außenstehende wirken die vielen gebrüllten Kommandos oft wie Schikane. Das seien sie aber nicht, erklärt Nils Grigoleit.
Was auch umgangssprachlich als Drill genannt wird, das erzeugt in Wirklichkeit die Kriegstüchtigkeit. Das mag für Außenstehende auch mal rau in den Umgangsformen sein. Wenn sie aber länger dienen, und wir haben bei der Bundeswehr jetzt ja vor allen Dingen auch im Bereich der Mannschaftssoldaten und Offiziere ja nur noch Zeitsoldaten oder Freiwilligwehrdienstleistende, und die akzeptieren das, weil sie dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie den Auftrag erfüllen und unbeschadet davonkommen.
Die Befehle dienten dem militärischen Erfolg, sagt Nils Grigoleit. Eine kräftige Stimme allein reicht allerdings nicht aus, um Soldaten zum Gehorsam zu bewegen. Sie müssen auch darauf vertrauen, dass die Vorgesetzten ihren Job beherrschen. Menschen führen, komplexe Lagen überblicken, Strategien entwickeln, Entscheidungen treffen und wissen, was die ihnen anvertrauten Menschen und Waffensysteme können. Die Bundeswehr hat deshalb strenge Karriere- und Beförderungsregeln entwickelt. Denn wenn die Falschen aufsteigen, bezahlen das die Untergebenen im schlimmsten Fall mit ihrem Leben.
Sie beginnen mit 10 Menschen. Das ist, wenn Sie Anfang 20 sind, eine Riesenverantwortung. Und wenn Sie das gut machen und dann sagt die Organisation, wir trauen jetzt dem Soldaten zu, auch 30 zu führen, dann machen Sie das. Und bevor Sie 5000 Mann führen als Brigadekommandeur und General, dafür müssen Sie auch mal 25, 30 Jahre auch bewiesen haben, über alle Ebenen, welche Kompetenz Sie auch haben.
Jedem Karriereschritt gehen mehrjährige Ausbildungen voraus. Auch die Soldaten werden sorgfältig ausgebildet. Denn auch hier gilt, nur wenn ein Soldat sicher ist, dass die anderen das Handwerk beherrschen, ist er bereit, Befehle zu befolgen. Das Gehorsamsprinzip hat aber auch noch einen weiteren Vorteil. Es bewahrt Soldaten davor, Kriegsverbrechen zu begehen, wenn sie rot sehen.
Natürlich ist das in der Realität so, dass Gewalt eine Eigendynamik innewohnt. Er hat versucht, mich zu töten, und dann entsteht ja ihnen Wut und Angst. Und darum ist es so wichtig, eben wieder Gehorsam, dass sie Unteroffiziere und Offiziere haben, die, wenn diese Eigendynamik eintritt, auch wieder die Verregelung übernehmen. Und dass das nicht überbordend wird und übernimmt.
Gehorsam gegen eine übermächtige Biochemie. Nils Grigoleit ist davon überzeugt, dass die Gewaltexzesse russischer Soldaten in der Ukraine, die Morde, Vergewaltigungen und Folterungen, auch auf fehlende Gehorsamsstrukturen in der russischen Armee zurückgehen. Gehorsam und die Bereitschaft, sich zugunsten einer vermeintlich guten Sache unterzuordnen, kann aber auch missbraucht werden und Verbrechen ermöglichen. 1961 zeigte das sehr eindrücklich der US-Psychologe Stanley Milgram. In seinem berühmt gewordenen Experiment sollte ein Proband einen anderen mit vermeintlichen Stromschlägen bestrafen, wenn dieser bei einer Gedächtnisübung falsch antwortete. Obwohl die bestraften Probanden, allesamt Schauspieler, die Schmerzen überzeugend und immer intensiver darstellten, führten mehr als 2/3 der Teilnehmenden die Bestrafung bis zum Ende durch, weil der Versuchsleiter es so verlangte. Auch wenn es viel Kritik am Milgram-Experiment gab, haben sich viele Forschende an ihm orientiert. Das gilt auch für die Neurowissenschaftlerin Emily Caspar. Sie erforscht den Gehorsam im Zusammenhang mit Genoziden.
If you just look at the history of humankind, you'll see a lot of examples where people are just claiming that they're following orders.
In der Menschheitsgeschichte finden Sie viele Beispiele dafür, dass Menschen behaupten, sie hätten einfach nur Befehle befolgt. Das hat man bei den Nazi-Offizieren in den Nürnberger Prozessen gesehen. Und wenn man sich Interviews mit ehemaligen Tätern in Ruanda anschaut, berichten die das auch mehrheitlich. Ich habe auch Interviews mit ehemaligen Angehörigen der Roten Khmer in Kambodscha geführt, und alle sagen, dass sie nur Befehle befolgt haben.
Emily Caspar versucht an ihrem Lehrstuhl an der Universität Gent herauszufinden, was im Gehirn passiert, wenn Menschen befohlen wird, Angehörigen von anderen Gruppen Schmerz zuzufügen oder sie sogar zu töten. Probanden, die im Hirnscanner lagen, mussten anderen Probanden leichte Stromschläge verabreichen. Mal auf Befehl, mal konnten sie 5 Cent verdienen.
Wir konnten beobachten, dass mehrere neurokognitive Prozesse verändert sind, wenn Menschen Befehlen gehorchen. Wir sehen zum Beispiel im MRT, dass das Gehirn weniger empathisches Schmerzempfinden erzeugt, wenn Menschen dem Opfer einen Stromschlag auf Befehl versetzen, verglichen mit der Hirnreaktion bei einer freien Entscheidung. Das ist erstaunlich, weil die Schocks vollkommen gleich sind. Trotzdem empfindet ihr Gehirn die Schocks als weniger schmerzhaft, wenn vorher eine Autoritätsperson entschieden hat, die Handlung auszuführen.
Die bildgebenden Verfahren offenbarten auch, dass die Hirnregionen, die mit zwischenmenschlicher Schuld verbunden sind, im Befehlsfall weniger aktiv waren. Untersuchungen mit Genozidtätern und Opfern in Kambodscha und Ruanda mit mobilen EEGs legen zudem nahe, dass diese Effekte lange anhalten und sich sogar bei der nächsten Generation finden.
Die Kinder haben dieselben Vorurteile wie ihre Eltern, obwohl sie den Völkermord nicht miterlebt haben und Ruanda eine starke Versöhnungspolitik betreibt. Dennoch können wir sehen, die Kinder von ehemaligen Tätern sind gegenüber Überlebenden und ihren Kindern weniger empathisch.
Empathie und Schuldempfinden spielen eine wichtige Rolle, wenn wir moralische oder soziale Entscheidungen treffen. Unter dem Einfluss von Befehlen scheinen diese Prozesse im Gehirn weniger stark ausgeprägt zu sein. Der Mensch ist moralisch gedimmt. Das hat auch das ehemalige Scientology-Mitglied Sabrina David rückblickend an sich festgestellt. Auch sie hat andere in Wissensberichten angeschwärzt und in die Zentrale beordert. Als besonders schlimm empfindet Sabrina David heute den Besuch bei einer alten Frau.
Die war über 90 und ich bin dann zu ihr nach Hause gefahren und habe ihr gesagt, hör mal, du musst hier einen Standardstundenplan haben, das geht nicht. Und es war so schlimm. Die saß da in ihrer mickrigen Wohnung, hat mich angeguckt und gesagt, ja, aber Sabrina, wie soll ich denn das machen? 25 Stunden in der Woche muss ich auditieren für Amerika und dann muss ich auch noch Standardstundenplan haben. Ich kann das nicht, wie soll ich das machen?
15 zusätzliche Arbeitsstunden hat Sabrina David der über 90-Jährigen schließlich abgerungen. Manchmal schrie sie auch Mitarbeiter an, die nicht tun wollten, was die Organisation von ihnen verlangte oder was in den Schriften des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard stand. Selbst eine Freundin, die sich von der Scientology-Sekte etwas gelöst hatte, versuchte sie wieder auf Linie zu bringen.
Ich musste dann da echt fies zu ihr sein. Ich musste dann auch selber eben diese Wissensberichte schreiben, weil sie nicht gekommen ist. Und hast dann immer auf den Stau in Berlin geschoben. Also ich musste da auch wirklich böse sein, weil sie halt einfach nicht das gemacht hat, was von ihr verlangt wurde.
Erlebnisse wie diese ließen Sabrina David aber auch an der Scientology-Sekte zweifeln. Als ihre beste Freundin ebenfalls gegen die Regeln von Scientology verstieß, war sie nicht bereit, fies zu sein und wurde selbst zur Zielscheibe. Dass sie schließlich ausstieg, verdankt sie auch dem Freund ihrer besten Freundin. Er schickte ihr beharrlich Links zu Videos von Scientology-Aussteigern. Auf diese Weise brachte er sie dazu, die Situation zu reflektieren.
Ich habe gesagt, nee, ich will es nicht gucken, lass mich in Ruhe, ich will das nicht sehen und so. Aber er hat weitergemacht. Immer wieder kam er mit einem neuen Video und immer wieder. Dann irgendwann habe ich halt gesagt, okay, komm, guck's dir halt mal an. Und dann lief gerade die Show von der Lea Remini am Fernsehen, Scientology and the Aftermath. Die ist ja auch ausgestiegen, hat eine eigene Fernsehshow gemacht. Und dann dachte ich mir so, naja, es kann ja nicht sein, dass so viele Menschen das Gleiche erleben. Warum würden die denn lügen, wenn jeder so viel erlebt wie ich auch? Ja, und dann habe ich dann halt entschieden, okay, für mich ist es erledigt.
Tatsächlich scheint das Reflektieren und Nachdenken gegen blinden Gehorsam zu helfen. Eine Versuchsreihe mit Labor- und Online-Experimenten der Universitäten Regensburg und Würzburg legt das zumindest nahe. Wenn man die Online-Version aufruft, meldet sich der Versuchsleiter.
Herzlich willkommen zu unserer Studie ABLE. Wie Sie vermutlich bereits auf Sona gelesen haben, können die Aufgaben, die Sie heute bearbeiten sollen, bei manchen negative Gefühle auslösen. Ich will Sie deshalb nochmal darauf hinweisen, dass Sie die Studie jederzeit und auch ohne Angabe von Gründen abbrechen können. Soweit Sie sich dazu entscheiden, die Studie fortzuführen, erwarte ich allerdings, dass Sie meinen Anweisungen in Folge leisten.
In dem sogenannten Käferexperiment unter Leitung des Psychologen Felix Götz wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt, es gehe darum zu erforschen, was sie empfinden, wenn sie etwas zerstören. In Wirklichkeit wollen die Psychologen herausfinden, unter welchen Bedingungen die Probanden einen Befehl befolgen, der gegen ihre Werte verstößt. Sie werden aufgefordert, mit einer elektrischen Kaffeemühle den Inhalt von Reagenzgläsern zu zermahlen. Erst Kaffeebohnen, dann gefaltete Papierkraniche und schließlich lebende Käfer.
Ich gebe jetzt diese 7 Käfer nacheinander über den Trichter in die Zerstörungsmaschine. Drücken Sie wieder nach jedem Einführen eines Käfers die Taste Z und halten Sie sie wieder für 2 Sekunden gedrückt, um den Käfer zu zerstören. Auch dieses Mal werde ich ihn wieder nach jedem Einfüllen als Startsignal kurz zunicken.
Wann zerstören die Probanden vermeintlich die Käfer und wann nicht? Anders als beim Milgram-Experiment leiten die Psychologen der Käferstudie die Probanden auf unterschiedliche Weise an. In der einen Gruppe klären sie die Teilnehmenden lediglich am Anfang darüber auf, dass diese das Experiment jederzeit abbrechen können. In der Kontrollgruppe weist der Versuchsleiter die Probanden vor jedem Durchgang erneut darauf hin. Das Ergebnis der ersten Runde der Versuchsreihe im Labor überraschte die Forschenden, weil es so deutlich ausfiel.
In der Kontrollgruppe, die immer wieder daran erinnert wurde, dass sie die Entscheidung treffen, haben bis zu einem Drittel die Käfer vermeintlich zermahlen. Und in der Gruppe, die einfach aufgefordert wurde, das zu tun, da haben das in einem Experiment fast alle gemacht und in einem anderen über 70%.
Wenn an die Verantwortung und Entscheidungsfreiheit appelliert wird, scheinen Menschen offenbar weniger anfällig für blinden Gehorsam zu sein. Außerdem riskieren sie eher einen Konflikt. Den haben die Psychologen ebenfalls in das Käferexperiment eingebaut. Probanden, die aussteigen wollen, müssen sich, ähnlich wie im Milgram-Experiment, gegen den kalt wirkenden Versuchsleiter durchsetzen. Das hört sich dann so an.
Eigentlich möchte ich den Käfer nicht zermahlen.
Ich übernehme die Verantwortung. Fahren Sie bitte fort.
Also jetzt habe ich einen inneren Konflikt, weil irgendwie habe ich mich da ja drauf eingelassen, möchte das zu Ende machen. Aber ich möchte jetzt auch nicht Z drücken.
Das Ziel des Experiments ist es, zu untersuchen, wie sich Zerstörung über das Internet anfühlt. Dafür ist es notwendig, dass Sie hier fortfahren.
Muss man denn so viele Käfer zerstören? Reicht da nicht ein Käfer?
Nein, wir müssen alle 7 durchführen.
In der Kontrollgruppe im Labor diskutierten fast alle Probanden mit dem Versuchsleiter. Auch das Drittel, das die Käfer schließlich doch vermeintlich zermalte. In der anderen Gruppe gab es deutlich weniger Diskussionen, wenn die Käfer an der Reihe waren. Aber warum waren Probanden überhaupt bereit, Käfer zu töten? Immerhin hatten fast alle Probanden vor dem Experiment auf einem Fragebogen unter vielen anderen Lebewesen auch Käfern ein Recht auf Leben zugestanden. Felix Götz vermutet, dass es auch daran liegt, dass Menschen darauf geeicht sind, zu kooperieren.
Weil eben die soziale Komponente sehr, sehr schwer wiegt in unserem kognitiven System. Und wenn wir mit einer anderen Person gemeinsam eine Handlung durchführen oder umsetzen, dass wir uns dann eben dieser anderen Person sehr stark verpflichtet fühlen. Und deswegen ist es auch so, dass das uns einfach sehr schnell dazu bringt, dann auch die Handlung so wie instruiert durchzuführen.
Kooperationsfähigkeit gepaart mit einer gewissen Konfliktscheue. Das könnte erklären, warum wir auch im Privatleben und im Beruf oft gehorsamer sind und uns unterordnen, als es uns im Nachhinein lieb ist. Es gibt aber auch Menschen, die den Gehorsam herbeisehnen. Und sie scheinen mehr zu werden.
Besinnen wir uns auf die Stärken unserer Demokratie.
Wir haben keine Demokratie mehr.
2022 gaben in der Leipziger Autoritarismusstudie etwas mehr als 17% an, dass wir für führende Köpfe, die uns genau sagen, was wir tun sollen, dankbar sein sollten. Fast 22%, also gut jeder Fünfte, stimmte der Aussage zu, dass wichtige gesellschaftliche Entscheidungen Führungspersonen überlassen werden sollten. Etwas mehr als jeder Dritte Befragte war dafür, gesellschaftliche Regeln ohne Mitleid durchzusetzen. Fiona Kalkstein ist Demokratieforscherin am Else-Frenkel-Brunswick-Institut und Mitautorin der Leipziger Autoritarismusstudie.
Das autoritäre Syndrom wünscht sich klare Verhältnisse, wünscht sich autoritäre Verhältnisse, die ganz stark in Über- und Unterordnung organisiert sind. Also es gibt Schwierigkeiten, sich Beziehungen und überhaupt soziale Verhältnisse vorzustellen, die horizontal verlaufen, ja, die egalitär sind. Und das sieht man bei diesen Protesten beispielsweise sehr gut, wenn man sich anschaut, wer die Vorbilder sind. Da gibt es ganz stark einen Blick nach Russland, also Putin oder auch Orban.
Menschen, die sich in autoritären Verhältnissen wohlfühlen, würden demokratische Verhältnisse oft als verunsichernd erleben, sagt die Demokratieforscherin. Ihnen fehlten eine klare Struktur und Ordnung. Erschwerend hinzu kämen die vielen Krisen. Kriege, Klimawandel, steigende Energiepreise.
Das sind alles Themen, die die Leute auf unterschiedliche Art und Weise für bedrohlich empfinden. Und vor allen Dingen gibt es den Eindruck, dass man nicht mehr so langfristig planen kann. Und bei so einer autoritären Disposition kann das immer in den Autoritarismus kippen, weil der gibt vermeintlich Sicherheit und Klarheit und Überschaubarkeit. Da ist geklärt, was ist oben, was ist unten, wer befiehlt, wer hat Befehle zu befolgen. Und das ist natürlich auch etwas, was Struktur und Orientierung gibt.
Die einen wünschen sich mehr Sicherheit durch autoritäre Führung, den anderen macht diese Entwicklung Angst. Noch ist nicht endgültig geklärt, wann Menschen sich unterordnen und unter welchen Umständen sie den Gehorsam verweigern. Aber die Gehorsamsforschung sucht weiter nach Antworten. Relativ sicher ist, dass die Angst vor Unsicherheit und Konflikten und unsere eigentlich positive Neigung zur Kooperation Gehorsam begünstigen, bis hin zu blindem Gehorsam und Völkermord. Aber wir sind auch fähig, durch Reflexion und eine gute Ausbildung sinnlose und gefährliche Befehle zu erkennen. Und die befolgt man besser nicht.
SWR 2 Wissen.
Gehorsam sein, warum wir uns unterordnen, von Beate Krohl. Sprecherin Brigitte Uhrhausen. Redaktion Jeanette Schindler. Regie Andrea Leclerc.
Und jetzt noch ein Hörtipp. Auch in Diktaturen gibt es Menschen, die widerständig sind und sich nicht unterordnen. Rainer Volk stellt in seinem SWR 2 Wissen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, demokratische Bewegung seit 1924, eine Gruppe vor, die noch heute aktiv ist. Den Beitrag findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.